KI ist die neue Elektrizität.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Wir sprechen heute über das Thema KI, aber nicht, um gegen die KI zu feuern, sondern wir setzen uns mit dem Thema auseinander. Maxe, von wem war das Zitat eben?
Dieses Zitat, dieses KI ist die neue Elektrizität, ist von einem KI-Forscher namens Dr. Andrew Ng, also geschrieben NG. Und der ist ziemlich bekannt auf diesem Feld und der hat eben diese Aussage getroffen, dass die KI die neue Elektrizität ist. Also im Sinne von, das ist was Großes, was die Menschheit nachhaltig verändern wird.
Ich würde ihm jetzt schon ein Stück weit recht geben, weil KI sind sozusagen die, sind aktuell die neuen Zähne, denn sie sind in aller Munde. ja, KI ist auch auf Arbeit, das ist so ein Begriff. Ich hasse es, ich hasse diesen Satz, aber das Ding ist nicht mehr wegzudenken, gerade.
Ja.
Deswegen ist auch vor allem im Autorenleben wichtig, darüber zu sprechen, wie man damit umgeht oder wie man damit umgehen kann und dass das Ding nicht der Feind ist.
Nee, das, was auch ganz interessant ist, also wir werden jetzt in dieser Folge drüber sprechen, um euch mal in eine kurze Roadmap zu geben. Wir sprechen erstmal kurz drüber, was ist eigentlich KI und sind LLMs, also diese Large Language Models, sind das eigentlich oder ist das eigentlich KI? Dann sprechen wir kurz über den Unterschied zwischen generativer KI und in Anführungszeichen normaler KI. Da spielt das LLM-Thema wieder mit rein. Wie nutzen Martin und ich zum Beispiel KI? Und dann gehen wir da ein bisschen tiefer rein. Ne? Was macht eine KI eigentlich im Hintergrund? Was ist mit dieser KI-Kennzeichnungspflicht, die für uns AutorInnen ja wichtig wird ab 2026? Ich werde auf einen Fall eingehen, für den ich einen Artikel verfasst habe für die GameStar, wo es um eine Autorin geht, die KI nutzt und das auch zugegeben hat, wie sie das macht. Da werden wir auch drüber sprechen. Wie gut ist KI eigentlich darin, ein Buch zu schreiben? Wie wird sich KI auf den Markt auswirken? Also wir haben so ein paar Stichpunkte, die wir besprechen wollen. Was uns wichtig ist, wir wollen diese Folge nicht irgendwie einen Bildungsauftrag aufziehen. Schon, ihr sollt schon was mitnehmen. Martin und ich werden das Ganze aber besprechen und auch in Perspektive rücken. Es gibt momentan noch nicht allzu viele feste Regeln für KI, weswegen das Thema ja auch so umtriebig ist. Deswegen werden wir das versuchen, in einem Gespräch euch möglichst leicht nahe zu bringen und unsere Sicht der Dinge ja euch zu zeigen. Martin, was ganz interessant ist, im Vorlauf zu dieser Folge habe ich auf Instagram und auf Threads gefragt, welche Fragen Leute denn zu KI und Schreiben oder KI in dem Buchmarkt haben. Und da gab es ganze zwei Rückmeldungen. Und das Interessante daran ist, das zeigt mir auch, dass Leute ganz schnell dabei sind, KI zu bashen oder auf KI zu schimpfen, gerade in dieser schreibenden und lesenden Bubble, weil es ganz leicht ist, KI zu verunglimpfen oder Leute zu verunglimpfen, die sie benutzen. Es zeigt aber auch, dass die Leute gar nicht so recht wissen, wie sie das Thema anpacken sollen, weil sonst wären ja mehr Fragen aufgetaucht. Also das, ich habe die Frage bewusst offen gehalten, hey, KI und Schreiben, habt ihr da Fragen? Und es kam einfach nicht viel zurück. Was mir zeigt, da fehlt einfach Background-Wissen. Da fehlt auch vielleicht Kontext, um das einordnen zu können.
Ja, ist ein bisschen so wie immer die Angst vor dem Neuen. Und wenn man sich dann aber damit beschäftigt, dann fällt einem auf, okay, ich weiß gar nicht, was ich hier so verunglimpfe. Mhm. Vielleicht spielt es da irgendwie mit rein. Vielleicht haben die Leute ja nach dieser Folge Fragen, ne?
Ja, oder vielleicht auch nicht, weil wir hoffentlich einiges aufklären können. Wir können gar nicht alles aufklären. Dazu ist das Thema einfach viel, viel, viel zu groß. Aber wir werden versuchen, euch zumindest einen Kontext zu geben, damit ihr besser einschätzen könnt, ob ihr KI nutzen wollt, wie ihr KI nutzen wollt und ob es sinnvoll ist, überhaupt KI zum Schreiben zu nutzen.
Jo, deswegen fangen wir doch gleich mal an. Jetzt haben wir es schon 100 Mal gesagt. KI, was ist KI? KI, Abkürzung, künstliche Intelligenz. Und ab jetzt übernimmst du.
Naja, das, was wir als KI bezeichnen, also ChatGPT, Perplexity, Firefly von Adobe, das sind im Grunde genommen keine KIs. Denn es sind Large Language Models, also LLMs. Und die funktionieren nicht neuronal. Das heißt, die funktionieren nicht wie ein Gehirn. Na, wenn ich euch eine Frage stelle und ihr gebt mir eine Antwort darauf, dann ist das ja nicht die Antwort, die am wahrscheinlichsten auf diese Frage gegeben wird, sondern ihr macht ja in eurem Kopf in Sekundenbruchteilen, trefft ihr eine Entscheidung, welche Antwort ihr geben wollt. Und das ist bei LLMs wie ChatGPT und Co. eben nicht gegeben. Die funktionieren nicht wie ein menschliches Gehirn. Die sind super gute Suchmaschinen. Und es ist am Sonntag, den 4.8., ein GameStar Tech Talk. Ich werde den in den Shownotes verlinken, online gegangen, wo ich und mein Sidekick, Jan, oder ich bin sein Sidekick, wir sind Co-Hosts, wir sind ebenbürtig, wo wir mit einem Forscher, mit einem KI-Forscher über KI gesprochen haben. Und der hat gesagt, für ihn ersetzt ChatGPT quasi Google, weil ChatGPT viel genauere, akzentuiertere Antworten liefern kann, die er dann gegebenenfalls nochmal gegenprüfen muss, klar. Aber diese sogenannte Singularität nennt man das, also dass wir eine selbstdenkende Maschine erfinden, die quasi, so wie Skynet in Terminator, die quasi selbst Entscheidungen trifft auf Basis von Überlegungen, die sie gemacht hat. Davon sind wir noch ganz weit weg. Also diese Singularität einer selbstdenkenden Maschine wird es in absehbarer Zukunft noch nicht geben.
Ich glaube, das ist auch der erste und wichtigste Punkt, das mal klarzustellen, dass, nehmen wir jetzt einfach mal ChatGPT für alle diese Modelle her, die sind gefüttert mit Informationen und die wissen nicht mehr als das, was man ihnen gegeben hat. Und wie du schon gesagt hast, und die rechnen sich dann einfach die Wahrscheinlichkeit, okay, auf diese Nachricht, was ist sozusagen das Zutreffendste? Ja. Aber die können das nicht so interpretieren und einen neuen Schluss daraus ziehen, sondern nur das, was halt schon gegeben ist. Und damit die klüger werden, muss man denen immer wieder Neues zuspielen. Und dann stehen natürlich auch immer neue Gefahren, dass man denen falsche Informationen gibt, dann spucken die auch nur Falsches aus. Und die können das ja selbst nicht beurteilen.
Genau.
Ja. Ergänzend.
Katze.
Stimmt mir völlig zu.
Ja, und dann muss man natürlich auch noch unterscheiden im weiteren Sinne, was ist eine in Anführungszeichen normale KI, so wie ChatGPT, und was ist eine generative KI. Und das ist ja im Prinzip der Knackpunkt, den man in dieser Buchbubble, ich nenne es jetzt einfach mal Buchbubble und meine damit immer stets AutorInnen und LeserInnen und alles, was dazugehört, die generative KI ist das, wo sich Leute immer dagegen stemmen, weil diese generative KI eben künstlerische Jobs oder künstlerische Hobbys obsolet machen. Wenn ich jetzt mit einer generativen KI, wie zum Beispiel Firefly von Adobe, ein Buchcover erstelle oder eins erstellen lasse, dann macht die das ja quasi aus dem Nichts. Und im gleichen Atemzug könnte ich aber jemanden dafür bezahlen, mir dieses Cover zu machen. Klar, und jetzt haben wir schon diesen Knackpunkt, ne? Generative KI macht es umsonst. Es ist natürlich auch, sei auch dahingestellt, wo die generative KI ihr Lernmaterial hat. Im Falle von Firefly von Adobe sind es die eigenen Stockfotos, die das hernimmt. Im Falle von DALL-E oder wie sie alle heißen, sind es halt Bilder im Internet. Und das ist eben genau das Problem. Da werden Quellen aus dem Internet hergenommen, woran diese KI oder diese generative KI lernt. Und dann das Cover machen kann oder den Beitrag zum Post oder die Illustration zu den Buchfiguren. Und genau diese generative KI stößt AutorInnen und LeserInnen und KünstlerInnen so stark auf, weil die eben genau das obsolet machen, wofür andere Menschen brennen. Und da kann man jetzt drüber reden, ob das, weiß ich nicht, verwerflich ist oder wie verwerflich oder wie auch immer.
Was mir aufgefallen ist, weil ich ja für den Job immer, nicht immer, aber hin und wieder mal in Adobe Stock nach Stockfotos gucken muss. Vor einem Jahr waren dann noch Fotografen und was weiß ich am Werk und mittlerweile ist gefühlt jedes zweite Bild KI gebrandet.
Ja.
Wo man sich dann natürlich auch fragt, okay, wenn Firefly nur die Adobe Stock Bilder hernimmt, um neue Bilder zu generieren, ob der sich dann auf die eigenen Bilder bezieht. Und diese KI-Bilder sind ja nie perfekt. Ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob wir jetzt sozusagen auf die Qualität eingehen wollen oder was war deine Frage?
Nee, ob diese generative KI ist ja quasi das, was uns umtreibt. Ne? Wenn eine generative KI kann ja auch ein Bild erstellen. Mit ChatGPT kannst du im Prinzip Bücher schreiben lassen. Also KI, die etwas aus nichts erschafft, ist das verwerflich. So.
Ich verstehe. Ja, ich bin zwiegespalten, wenn wir jetzt nur bei der Kunst bleiben, so quasi, ich erschaffe ein Buch, ist für mich ein Kunstprodukt, ne? Mhm. Ein Produkt immer noch, und weil ich es kaufe, dafür Geld ausgebe und mir ins Regal stelle oder was weiß ich, und es mir halt anschaue, durchlese und Spaß damit habe. Aber wenn ich mir eine PowerPoint mache und da ist ein KI-Bild drin, dann ist mir das egal. Ja. Weißt du ungefähr, worauf ich hinaus möchte?
Ja, klar, weil du es nicht, du verbreitest es noch nicht, du nutzt es ja zu deinem eigenen nicht zu deinem eigenen Vorteil, sondern du nutzt es für diese PowerPoint. Das ist ja nichts, wo du mit Geld machst. Na, wenn ich jetzt ab und an habe ich auch mal KI-Bilder als Teaserbild bei GameStar-Artikeln. Das ist manchmal einfach, dadurch, dass ich weiß, dass Adobe Firefly nur anhand seiner eigenen Bilder, die Adobe selbst besitzt, die KI trainiert, kann ich damit copen und kann damit umgehen, kann sagen, okay, dann nutze ich halt mein KI-Bild, wenn es sich eben anbietet, was ich sehr selten mache. Das ist aber nochmal was anderes. Ich würde zum Beispiel niemals ein KI-Bild nutzen, um eine Figur von mir zu zeigen oder ein Cover erstellen zu lassen, weil ich selbst für mich möchte, dass das jemand macht, der Ahnung davon hat, der weiß, wie gute Illustrationen auszusehen haben, die es auch so umsetzen kann. Ich verstehe aber durchaus, warum Leute das nutzen, weil sie eben vielleicht nicht die paar hundert Euro auf der hohen Kante haben, um sich ein Cover designen zu lassen oder Illustrationen. Ja, es gibt Möglichkeiten, da vielleicht auch Services auszutauschen, dass man da ohne viel Geld was machen kann. Die Möglichkeit gibt es schon auch. Aber ich möchte keine generative KI in Verbindung mit meinen persönlichen Werken sehen, weil ich der Meinung bin, wir sind Künstler, so ungern ich auch den Begriff für mich gerne verwende, aber ich gehöre dazu. Wir sind Künstler, ganz egal, ob ich jetzt Figuren zeichne, ob ich Cover erstelle, ob ich Bücher schreibe, was auch immer. Und indem ich die KI nutze, um Kunst zu machen, in Anführungszeichen Kunst, da kacke ich den anderen vor die Haustür. Das brauche ich nicht. Ich kann KI nutzen zum Brainstormen oder so, aber für generative KI, das will ich nicht. Ich will, dass KI mir Arbeit abnimmt, aber ich will nicht, dass sie mir oder anderen Leuten abnimmt, was uns Spaß macht.
Ja, genau. Das zum Schluss finde ich, das ist das Wichtigste. Es soll dich unterstützen, aber es soll dir nicht die Kunst abnehmen. Ne? Es darf helfen, aber es soll so diesen kreativen Part, diesen Hauptpart, diesen wichtigsten, der muss von einem selbst irgendwie kommen. Und ich finde es halt schön bei Mangas und Büchern und so, wenn man da was kauft und man zahlt ja auch immer die Mühe der Leute da auf. Und wenn man dann weiß, da war jemand und der hat das entworfen, der hat sich was dabei gedacht, dann ist das cool. Das Ding ist aber, wenn ich ein cooles Cover sehe und nicht weiß, ob es von Mensch oder Maschine ist, dann weiß ich nicht in dem Moment, ob, ja, wie soll ich sagen, ich will hier jetzt nicht auf Doppelmoral machen und so quasi gegen die KI schießen, weil eigentlich feuere ich nur dagegen, wenn ich es weiß. Ne? Hm. Wenn man es nicht weiß, dann kauft man es halt einfach, weil man sich denkt, ja, ist halt so, ne? Wird schon passen. Und solange man es nicht weiß, ist die Welt in Ordnung. Verstehst du meinen Gedanken?
Ja. Naja, das ist auch ein bisschen das Problem, dass wenn ich meiner Mutter ein Bild zeigen würde, ein KI-gemachtes Bild, würde sie wahrscheinlich nicht erkennen, wenn es gut gemacht ist, dass das von der KI ist. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, dass KI, ich sage jetzt mal so in den letzten anderthalb Jahren, naja, es sind schon fast 2 Jahre, so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und das merkst du auch daran, wie viel KI genutzt wird von Unternehmen, wie hart das forciert wird von Unternehmen, wie Startups aus dem Boden sprießen, die KI, was mit KI machen. Das ist bei uns in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber dieser Schritt ging wahnsinnig schnell. Das ist nicht so wie, keine Ahnung, Elektrizität. Da hat es ja auch nicht Schnips gemacht und dann hat auf einmal jeder Elektrizität. Das hat sich halt langsam über Jahre hinweg aufgebaut. Aber KI ist jetzt auf einmal da. Und dann gibt es vor allem in den sozialen Medien dann irgendwelche KI-Bilder. Ich erinnere, ich glaube, das war letztes Jahr, wo ein KI-Bild die Runde machte, wo die Grünen, die Partei, angeblich ganz viele Pizzen rumgeworfen hat. Ne? Da hast du so ein Parteistand gesehen, wo dann lauter Pizzen rumlagen und so. Und das war mit KI gemacht. Und wenn du da genau hingeguckt hast, dann hast du auch gesehen, dass das mit KI gemacht war. Und da müssen wir halt jetzt einfach, damit wir von der KI nicht abgehängt werden oder von den Leuten, die sie missbrauchen, müssen wir uns halt einfach eine KI-Kompetenz antrainieren, damit wir so einen Bullshit outcallen können. Weil wenn dann einer sagt, die Grünen wieder, die mit ihrer Pizza wollen immer was für die Umwelt tun, dann schmeißen die Pizzen rum, was soll denn das? Na, das, wenn Leute da nicht hingucken, und das ist einfach so, Leute lassen sich viel zu leicht aufstacheln und mit KI kannst du das viel zu leicht ausnutzen.
Ja, und wenn wir wieder in Richtung Bücher denken oder zum Beispiel so Sachen wie Stil anschauen, ich behaupte von mir, wenn man mir ein Buch hinlegt, man verdeckt Cover und Rückseite und alles, ich habe nur Text, ich würde einen Stephen King sofort an seiner Schreibe erkennen, ne?
Ja.
Und sehr wahrscheinlich gut finden. Und wenn ich dieses Buch dann lese und fertig habe und sage, ja, das war gut, ne, danke King, und dann stellt sich raus, es wäre KI, dann könnte man ja behaupten, ja, ob es jetzt vom King kommt oder von der KI, könnte mir ja eigentlich egal sein, Hauptsache ich habe meine Unterhaltung.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das so einfach ist, weil ich glaube, mit diesem Wissen, dass da nicht der Maestro selbst dran war und mir es quasi zur Verfügung gestellt hat, sondern eine Maschine, die dann plötzlich etwas erstellt, was reproduzierbar ist, würde ich den Spaß daran verlieren, weil das ja dann nichts mehr Besonderes.
Ja. Es wäre vor allem halt auch irgendwo ein Plagiat, ne? Also halt einfach den Stephen King nachmachen, ein Buch schreiben in dem sein Stil. Ich weiß, müsste man mal ausprobieren, ob man ChatGPT quasi ein Buch schreiben lassen könnte im Stil von Stephen King. Aber das ist so, das ist ja genau das, da sprechen wir auch noch gleich drüber, wo dann diese Kennzeichnungspflicht quasi eintreten muss. Und kommt sie ja auch 2026. Damit der Martin, der Zukunfts-Martin nach 2026 sich entscheiden kann, will er ein Buch lesen, geschrieben von der KI, das ist wie ein Buch von Stephen King, oder will der Martin einen richtigen Stephen King lesen?
Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel dann ob ich schon vorgreife, aber ich habe den romantischen Gedanken, dass KI-Bücher nicht die Autoren ersetzen, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass beide nebeneinander leben und man, so wie du es gerade gesagt hast, kann entscheiden, okay, ich kaufe jetzt dieses Buch, ist von der KI, ist mir egal, oder ich kaufe das Buch von einem Mensch geschrieben. In diesem Szenario kann ich mir aber auch vorstellen, dass es viel mehr Self-Publisher geben wird, weil Verlage sind ja, die wollen ja Umsätze generieren und ja. KI-Buch ist dann wahrscheinlich billiger. Ich glaube aber nicht, dass das eine den anderen ersetzen wird. Ich glaube nur, dass es dann schwieriger wird für die Macher.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Verlage geben wird, die sich auf KI spezialisieren und nur KI-Bücher, quasi Bücher mit KI raus oder von der KI geschrieben rausfeuern, dass da möglichst wenig Arbeit dran ist. Man sieht es ja jetzt auch schon an den Verlagen, die KI-Cover teilweise nutzen, was ich absolut beschissen finde, weil Verlage sollten eben diese Fahne hochhalten, dass da mit, ich sag's ungern, aber mit Herzblut und mit Verstand dran gearbeitet wurde, was bei der KI nicht der Fall ist. Und was ich glaube, was ich mir vorstellen kann, und das wird jetzt sicherlich einigen nicht schmecken, die das hören, ich kann mir vorstellen, dass KI bestimmte Genre, die zum Leichtlesen-Motiv gehören, also sowas wie Krimis, sowas wie Romance, also alles, was du relativ leicht lesen kannst, von dem es auch relativ viel gibt, dass die KI vor allem in Konkurrenz treten wird mit dieser Art von Buchgenre und mit den AutorInnen, die genau das schreiben, weil die KI funktioniert am besten strukturell und ne, der Lokalkrimi oder die Romance, die sind immer relativ strukturell gleich aufgebaut, weil die Leute bewusst immer dasselbe haben wollen. Dagegen ist gar nichts zu sagen und gegen Leichtlesen ist auch nichts zu sagen, aber die KI kann das leicht reproduzieren und sehr viel leichter reproduzieren als Fantasy oder Sci-Fi, wo ganze Welten oder Sonnensysteme dranhängen, wo alles sehr viel verworrener ist. Das heißt nicht, dass KI das nicht irgendwann auch kann, aber das ist definitiv wesentlich schwieriger und aufwendiger als ein Krimi oder ein Romance-Buch. Und dass die KI in Konkurrenz treten wird mit diesen AutorInnen, weil wenn eine Maschine den Leuten, die gerne leicht lesen, die Bücher bieten kann, die sie wollen und die ihnen diese Gefühle geben, die sie ja haben möchten, dann könnte es für die AutorInnen, die das von Hand schreiben, schwierig werden, weil die KI das allerselbe reproduzieren kann mit einem relativ leichten Schreibstil, mit einer relativ seichten Story. Und nochmal, da ist nichts dagegen zu sagen. Jeder kann lesen, was er will und jedes Genre und jedes Lesemotiv hat seine Daseinsberechtigung, aber die sind eher gefährdet von KI als ein Fantasy- oder ein Sci-Fi-Autor oder ein Thriller oder wie auch immer.
Aber
du oder ich.
Willst du den aber zuerst sagen oder soll ich?
Ich mache mein Aber noch zuerst, weil ich halte es relativ kurz. Aber es kann auch sein, dass das positive Auswirkungen hat, weil AutorInnen, die in diesem Genre schreiben, müssen dann vielleicht einfach besser werden, um sich von der KI abzuheben. Sie müssen auf neue Ideen kommen. Sie müssen sich von der KI abgrenzen. Und das kann am Ende zu besseren Büchern führen. Und das ist gut für uns alle.
Und jetzt mein Aber. Ich würde sagen, der KI ist hier nur der halbe Gegner. Und der andere Gegner ist das Konsumverhalten der Leute, weil wir ja immer noch entscheiden, was wir kaufen. Und wenn wir dann sagen, ja, dann kaufe ich mir halt das, was, ne, es schmeckt mir, also kaufe ich es mir, egal von wem es ist, dann könnten die AutorInnen genauso böse auf die Leserschaft sein, die dann halt aus keine Ahnung welchen Gründen sagt, ja, ich lese jetzt halt einfach das. Und dann gibt es halt dieses Fantum nicht mehr. Da spielt sozusagen ja die KI eine Rolle, aber halt eben auch das Konsumverhalten, weil die Leute kaufen es und da kann dann die KI ja auch nichts für, wenn die Leute nur den Anspruch haben, quasi zu konsumieren, egal von wem das ist.
Ja, das ist auch quasi das Fazit, auf das ich gekommen bin nach diesem KI-Autorin-Artikel. Sprechen wir gleich noch in der Tiefe drüber. Dass die Leute sich eigentlich klar sein müssen, was sie da lesen. Dass eben der Martin nicht am Ende feststellt, oh, ups, das ist ja gar kein Stephen King-Buch, sondern eine KI, die geschrieben hat, wie Stephen King. Und das muss dann halt klar werden. Und da kommt dann auch diese Kennzeichnungspflicht von der EU, die ja schon verabschiedet wurde, ins Spiel. Wenn ab 2026 Bilder, Inhalte mit KI gekennzeichnet werden müssen, dann kann man sich ja aktiv dagegen entscheiden, ein Buch von KI geschrieben zu lesen. Das heißt nicht, dass dann KI-geschriebene Bücher nicht vielleicht auch Erfolg haben, weil sie eben genau diese Dinge bedienen, die die Leichtlesen-Zielgruppe haben möchte. Aber man hat zumindest die Wahl oder wird vor die Wahl gestellt, ob man ein menschgemachtes Buch oder ein KI-geschriebenes Buch lesen möchte. Und da, spätestens da, müssen die Lesenden mit ihrem Geldbeutel entscheiden, was sie haben wollen.
Ja, und da kommen wir doch eigentlich auch gleich zu deinem Artikel, oder? Oder möchtest du noch was zur Kennzeichnungspflicht sagen?
Naja, also die Kennzeichnungspflicht ist eigentlich ganz geil. Meine Bedenken bei dieser Kennzeichnungspflicht ist, wer überprüft das eigentlich? Ne? Ich könnte jetzt einfach eine Passage in einem Buch von KI schreiben lassen und könnte es einfach verschweigen.
Sehr guter Gedanke, weil ich wollte nämlich das sagen und damit quasi das Folgende möchte ich sagen und dann auf deinen Artikel übergehen. Und zwar gibt es jetzt zwei Motivationen. Einmal vom Verlag, der merkt, ah ja, wir können hier Bücher rausbringen, ganz schnell, easy money. Oder es gibt die Autoren, die sich es halt einfach machen wollen und einfach nur Bücher rausbringen möchten. Und hier finde ich den Aspekt des, was ist mein Qualitätsanspruch? Ne? Möchte ich selbst etwas erschaffen, was aus meinem Kopf kommt? Oder wie viel möchte ich mir abnehmen lassen? Und ja, da gibt es verschiedene Wege. Und einen hast du ja schon mal in einem Artikel beleuchtet von einer Autorin, die sich sagt, ja, ich will damit nur Geld verdienen und meine Bücher kommen halt aus der Maschine.
Ja, und bevor ich jetzt auf diesen Artikel eingehe, will ich kurz noch erklären, wie diese LLMs funktionieren. Und ihr denkt euch jetzt, warum geht jetzt wieder zu LLMs zurück? Das ist ganz wichtig für diesen Artikel zu wissen, damit ihr versteht, wie diese Autorin ihre KI-Bücher schreibt. Weil dann auch das Ganze ein Gesamtbild gibt mit dem Leichtlesen und was Leute gerne lesen möchten. Und zwar, es gibt auch ganz viele Leute, die im Internet sagen, KI macht ja auch nichts anderes wie ein menschliches Gehirn. Also nur halt schneller. Das heißt, wenn ich ein Bild angucke von Picasso und eine KI analysiert ein Bild von Picasso, dann kann die KI halt ein anderes Bild im Stil von Picasso nach malen. Und ich kann das auch, aber halt brauche länger dafür. Das ist Bullshit. Und zwar gebe ich euch jetzt folgendes Beispiel. Es gibt ein wie sagt man denn dazu, ein Gedankenspiel, bei dem man 1000 Affen an 1000 Schreibmaschinen setzt und irgendwann kommt Shakespeare dabei raus, weil die Affen tippen halt auf den Knöpfen und tippen irgendwas ein und irgendwann haben die das so oft und oft genug gemacht, dass am Ende per Zufall Shakespeare bei rauskommt. Und bei diesen Large Language Models, bei den LLMs wie ChatGPT, ist es so, dass sie Verhältnismäßigkeiten lernen. Da ist es so, ChatGPT hat nicht einzelne Buchstaben auf seiner Schreibmaschine, sondern einzelne Wörter. Und Wörter, die in Zusammenhang stehen mit dem Thema oder der Frage, die man der KI stellt, sind größer. Das heißt, die KI, ChatGPT, tippt dann auf die Tasten, die bezüglich des Themas wichtig sind. Und dann kommt am Ende was bei raus, was Sinn ergibt. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt, aber es ergibt Sinn mit diesen verschiedenen großen Wörtern. Und der Punkt ist, warum das Bullshit ist. Diese Large Language Models oder ChatGPT, die lassen sich davon ja nicht inspirieren, von der Frage. Oder sie erzählen ja keine inspirierte Antwort, so wie wir das tun, sondern sie kopieren. Also sie analysieren den Stil von, bleiben wir bei Picasso, und machen das genau nach, weil sie genau wissen, was diesen Stil ausmacht, weil sie das analysiert haben. Aber wenn ich jetzt einen Picasso nachzeichne, dann kann ich den niemals 1:1 nachzeichnen, weil ich ja immer noch ich bin und in meinem Kopf andere Entscheidungen treffe. Also das ist kompletter Unsinn, dass KIs einfach Dinge nur schneller machen als wir Menschen, weil diese kontextuale Komponente einfach fehlt. Willst du dazu irgendwas sagen oder sollen wir gleich zum Artikel kommen?
Ich will dazu was sagen, weil das passt gerade. Und zwar habe ich nämlich auch ins Skript einen Artikel verlinkt. Maxi, vielleicht hast du den auch in die Shownotes. Ich glaube, das war der vom BR. Da sagt jemand, KI hat keinen eigenen Stil. Ne, KI wird niemals einen eigenen Stil entwickeln, weil, wie du es gerade gesagt hast, die kopiert nur und kann sich auch keinen eigenen persönlichen Stil aneignen. Deswegen fand ich den Gedanken gut, den du jetzt gesagt hast, und auch dein Beispiel mit den 1000 Affen. Und das sollte man dann eben bedenken, wenn man behauptet, keine Ahnung, jeder Mensch kann einen Picasso zeichnen, weil man kann selbst nur in die Nähe kommen, aber es wird halt immer die persönliche Note drauf sein. Und das kann die KI nicht, eine persönliche Note drauf werfen.
Genau, deswegen könnt ihr gleich mal Bullshit outcallen, wenn euch jemand erzählt, ja, die KI macht das halt einfach schneller wie der Mensch. In manchen Fällen stimmt das, aber in dem Fall nicht. Martin, wir sprechen über eine Autorin aus Brasilien, die mit KI Bücher schreibt und damit Geld verdient.
Wollen wir ganz kurz darüber philosophieren, ob der Begriff Autorin dann noch stimmt oder ist das dann eher eine Buchmacherin, ist das falsche Wort, aber eine Buchproduzentin.
Eine Geschichtenverwalterin.
Ja, oder eine Geschichtenwerkstatt, keine Ahnung.
Weil Buchproduzentin finde ich gut.
Ja, Buchproduzentin würde ich jetzt einfach mal hernehmen.
Ja, das ist auch eben der Tenor in den Kommentaren unter diesem Artikel, wo auch viele Leute dann in den Raum gestellt haben, ist die Frau eigentlich Autorin? Ist sie Autorin?
Klär den Fall mal auf, dann kann die Community entscheiden.
Also, es geht um eine Autorin, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde, habe ich im Artikel auch nicht gesagt, um da keine Kacke rüberzuwerfen. Die hat quasi offengelegt, wie sie mittels KI ihren Lebensunterhalt bestreitet, wie sie es macht. Und die bedient eben diese Leichtlesen-Zielgruppe, die schreibt hauptsächlich Romance und Erotik. Und die hat festgestellt, dass ihre Bücher, dass das eine Buch, mit dem sie vorher Erfolg hatte, als sie noch von Hand getippt hat, das war kurz, es war perfekt für sein Genre geeignet, nämlich Romance und Erotik. Und die Story hat den Leuten gefallen. Also, was hat sie getan? Sie hat dieses Buch analysiert von sich selbst und hat dann KI quasi damit gefüttert, um, wie soll ich sagen, Kopien dieses Buches herzustellen, die ein ähnliches Geschmäckle haben, halt nur ein bisschen anders sind. Ich glaube, da geht es um, das ist so Science-Fiction-Smut, da geht es irgendwie so um Aliens, die Koitus mit Frauen haben. Also ist schon in der Smut-Ecke einzuordnen, ist Einheit Literatur, wie man so schön sagt. Und die macht es zum Beispiel so, die sagt von Anfang an, ich will gar keinen, habe gar keinen künstlerischen Anspruch, ich will damit Geld verdienen und hat dann quasi angefangen zu analysieren, wie sie das am besten machen kann. Und sie diktiert etwa 5000 Wörter, wahrscheinlich in ihr Handy, und hat dann quasi so eine grobe Outline, um was es in der Geschichte gehen soll. Danach hackt sie diese 5000 Dinger, diese 5000 Wörter in ChatGPT und sagt, ChatGPT, bitte formatiere den Text in Absätze mit korrekter Zeichensetzung. Und was sie dann macht, sie geht nochmal drüber über das Buch von ChatGPT und sagt selber, 80% sind etwa korrekt, hier und da macht sie noch, korrigiert sie noch ein paar Fehler, macht noch ein paar Schönheitskorrekturen. Also da ist sie dann schon wieder ein bisschen Autorin. Und dann lässt sie dieses Buch von ChatGPT, weil sie Brasilianerin ist, von Portugiesisch auf Englisch übersetzen. Und dann hat sie schon mal zwei Bücher, ein Portugiesisches und ein Englisches. Und was ganz interessant ist, selbst die Sexszenen, die ja wichtig sind für ein Erotikbuch oder für ein Smartbuch, selbst die lässt sich von KI schreiben. Und zwar gibt es eine KI, die nennt sich Pseudo-Write, wo du auf Basis bestimmter Parameter quasi dir ein Buch oder Szenen oder ein Kapitel schreiben lassen kannst. Ich will das eventuell auch mal für GameStar testen, diese KI, wie das funktioniert, und will dann Artikel drüber schreiben. So ein bisschen, das dauert noch ein bisschen, das ist ein bisschen langwierig. Und von dieser KI lässt sie sich die Sexszenen schreiben. Die klatscht sie dann da rein. Dann hat sie ihr fertiges Buch. Es gibt kein Lektorat, es gibt kein Korrektorat, kostet nur Geld. Und die KI macht keine Schreibfehler, sagt sie. Und dann hat sie im Prinzip ihr fertiges Buch. Dann macht sie ihr Buchcover noch mit KI. Dann bewirbt sie die Bücher auf Social Media mit so ganz, auch sie ist selbst vermummt und macht dann quasi interessant auf ihr Buch. Aber die wichtigste Metrik für sie sind Stammleser. Ne? Die haben von der Autorin ein Buch gelesen, die fanden das toll und die bekommen dann jeden Monat quasi zwei Bücher von ihr, weil diese Bücher eben genau diesen Durst stillen, den diese Stammleser haben. Und sie sagt in dem Artikel, das sage ich jetzt abschließend, bevor wir drüber sprechen, dass sie im Monat noch viel, viel mehr Bücher raushauen könnte, aber sie ihre LeserInnen nicht überfordern will.
Also, ich finde, es ist okay, wenn sie von Anfang an sagt, so Kunst, geh mir weg damit. Ich will hier, ich bin eine Gelddruckmaschine, habe ich hier gefunden und die nutze ich jetzt. Das gibt es in 1 Million Lebensbereichen, dass sich Leute halt ne, möglichst einfach Kohle machen wollen und das, wenn das die way to go ist und sie das aber auch so kennzeichnet, sie betrügt die Leute ja nicht, ne?
Ja.
Dann, why not, ne? Ich glaube, im Artikel hast du auch gesagt, die kommt aus Brasilien, die kommt aus ganz anderen Verhältnissen und die macht gar nicht zu viel Geld.
Vergleichsweise,
Vergleichsweise. Und so hat sie halt einen Weg gefunden, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja, finde ich immer noch besser als irgendwelche Schneeballsysteme oder so.
ja.
Kann man ja dann selbst entscheiden, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Aber ich würde ihr auf jeden Fall nicht die Bezeichnung Autorin geben, weil da muss man halt leider auf Künstler machen und sagen so, nee, das ist nicht selbst ausgedacht. Wo ist hier quasi die Kunst? Und die Kunst besteht eigentlich nur daraus, sozusagen Mut zu fassen, diesen Schritt zu gehen und dazu halt so zu stehen.
Ne? Ja. Ja, sie hat auch selbst gesagt, dass sie sich diesem Hass aussetzt. Das ist halt einfach so, dass andere AutorInnen sie dafür hassen. Das kann man schon so stark, glaube ich, sagen, weil da gibt es sehr starke Meinungen zu. Aber sie macht das eben klar, wie du gesagt hast, wenn sie einen Hebel gefunden hat, für sich Geld zu machen, mache ich der auch keinen Vorwurf. Und das ist, habe ich auch im Fazit in diesem Artikel geschrieben, dass ich diesen Vorwurf eben den Lesern mache oder den LeserInnen, weil die das halt einfach reinfressen. Sie muss es ja nicht mit KI kennzeichnen, also nicht auf dem Buch selbst drauf, was sie auch nicht macht. Sie hat das halt erzählt, dass sie das mit KI macht. Aber das ist eben, das ist so, wie du vorhin gesagt hast, du würdest dich komisch fühlen, wenn du ein Buch von Stephen King liest und feststellst, das ist ja KI, die quasi Stephen King nachgemacht hat. Und den Leuten ist es aber egal, weil die halt diese Art von Literatur, dieses Leichtlesen, dahinter fragst du nicht. Das ist, wir gehören nicht zu dieser Zielgruppe, aber diese Leichtlesen-Zielgruppe, die möchte halt more of the same. Und das kann eine KI relativ einfach bieten. Und wenn diese Autorin weiß, wie ihre Zielgruppe funktioniert, kann sie diese Nachfrage immer weiter abdecken. Und das ist nicht ihr Fehler, sondern das ist halt die Leute, die das lesen, jetzt halt hinterfragen müssten, wenn sie es denn wissen, dass es KI ist.
Ja, schon. Also ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll zu ihr. Soll sie halt ihr Business machen? Ich würde es auf jeden Fall nicht kaufen.
Nee, ja.
Ich behaupte jetzt mal, ohne, ich habe jetzt noch, ne, es ist immer einfach, Dinge zu behaupten, und ich habe jetzt noch nie ein KI-Buch gelesen und kann jetzt behaupten, ich will ein Menschenbuch immer lesen. Ich will auch Mangas von Menschen gezeichnet und geschrieben lesen. Und mir ist das tausendmal lieber. Wer weiß, wie ich reagiere, wenn ich tatsächlich mal so ein Buch hingelegt kriege, das nicht von den Menschen geschrieben ist, aber ich es aber trotzdem rausfeiere, weil ich weiß nicht, ob ich es dann plötzlich nicht feiere, wenn die Story halt wirklich gut war.
Ja, ich finde das auch wahnsinnig schwer zu beurteilen. Jetzt stell dir mal vor, wir haben eine KI, die macht eine Fantasy-Geschichte und die gefällt uns relativ gut. Die ist jetzt nicht originär oder super neu, aber sie ist anders genug, als dass sie uns gut gefällt. Und wenn das von der KI geschrieben ist, würden wir das geil finden. Und in meinem Fall weiß ich nicht. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne mag und versteht, wenn er sieht, was der Autor oder die Autorin quasi gemacht hat, was die Idee dahinter war. Ich habe für GameStar auch mal versucht, eine ChatGPT ein Buch schreiben zu lassen. Das war letztes Jahr. Der Artikel ist damit natürlich ein bisschen outdated. Ich werde den auch in die Shownotes packen trotzdem. Da habe ich anhand von Würstchen, also ich habe bewusst was Abstruses genommen, ChatGPT eine Abenteuergeschichte schreiben lassen. Und die war kreativ in sich selbst, weil ChatGPT verstanden hat, Würstchen, was passt dazu? Brötchen, Senf, Kraut, keine Ahnung, was da alles drin vorkam. Das hat ChatGPT schon verstanden, aber als jemand, der sich mit der Struktur auskennt, habe ich sofort erkannt, wohin die KI oder das LLM mit der Geschichte will. Ich habe nichts Neues gesehen, sondern ich habe Altes gesehen oder Vermischtes in einem Würstchengewand, wenn man so will. Und das ist für mich nicht befriedigend, weil ich gerne einen neuen Anreiz möchte. Es ist aber auch so, dass ja viele ähnliche Dinge immer wieder gut funktionieren. Also, jetzt lass mich mal überlegen, die Fast and the Furious Filme. Die werden natürlich immer höher, schneller, weiter, aber auf einen Nenner runtergebrochen ist es immer dasselbe. Nämlich Leute, die sich als Familie bezeichnen und mit Autos waghalsige Stunts machen. Und das kannst du, dieses Rezept kannst du kopieren und kannst es immer mit einem neuen Geschmäckle versehen und die Leute werden es wahrscheinlich immer irgendwie mögen. Sieht man ja auch an Mangas. Es gab Dragon Ball und dann gab es One Piece und Bleach und Naruto und dann kam Fairy Tales, was so ein bisschen war wie One Piece. Dann haben wir jetzt Jujutsu Kaisen, was von One Piece inspiriert ist. Dann haben wir My Hero Academia, was von One Piece inspiriert ist. Und das sind schon, es ist immer eine ähnliche Geschichte strukturell, aber es hat ein anderes Geschmäckle. Aber da weiß ich, da sind Menschen dahinter, die haben sich Gedanken gemacht. Aber wenn eine KI kann, könnte das ja theoretisch auch machen. Einfach dieselbe Struktur nehmen und eine neue Farbe drauf klatschen. Und das ist eben das, wo wir überlegen wollen, wollen wir more of the same, weil es Erfolg hat, weil es uns schmeckt, oder wollen wir etwas Menschengemachtes?
Was ich manchmal auf Arbeit mache, ist, wenn ich einen Post schreiben soll, ne, zu irgendeinem Thema, wo ich mir gerade denke, okay, ich habe da nicht die Zeit drauf rumzudenken oder sowas, dann sage ich, hallo, schreib mir mal bitte zum Thema XY einen Post, und dann schreibt ihr mir das, und dann ist das immer scheiße.
Kannst du es definieren, was daran scheiße ist?
Das ist halt so einfach so ein 0815, und Social Media soll ja social sein und persönlich, und das ist absolut unpersönlich, und man merkt richtig, dass er einen Post schreibt, wie er denkt, dass ein Mensch einen Post schreiben würde. Ja. Und das wirkt dann so künstlich, wie, da merkst du sofort, wenn es ein Mensch wäre, dann würdest du sofort merken, ah ja, der Mensch verstellt sich. So kommt mir das immer vor. Ein anderes Beispiel ist, wenn du ChatGPT sagst, erzähl mir einen Witz. Oder mach mir ein Wortspiel. Das checkt er nicht. Das kann ChatGPT nicht. Wenn du sagst, schreib mir einen Witz über einen Roboter, dann kommt sowas bei rum wie, was essen Roboter am liebsten? Schrauben.
Ja, ja.
War schon so Pointe kann er nicht. Weil da musst du ja, wie soll ich sagen, anders denken. Also wenn du irgendwas Menschenbezogenes möchtest oder so, da kommst du sehr schnell an die Grenzen.
Ja, das ist auch dieses, was ich vorhin gemeint habe. ChatGPT oder diese Large Language Models, die können nicht, die haben ja kein Gehirn, die können das nicht kontextuieren. Wir hatten in dem Tech Talk das Beispiel, da hat der KI-Forscher gesagt, dass Ich kann dir die Quelle nicht mehr nennen. Er hat auf jeden Fall erzählt, dass es da einen, wahrscheinlich ist es ein Artikel oder irgendwas gab, wo jemand ChatGPT quasi diese, kannst du dich noch an 9 Live erinnern? Diese Call-In-Sendung?
Ja, mit dem Hot Buzzer und so.
Ja, und da hat er so eine Frage der ChatGPT gestellt. Ich glaube, es war, nenne mir ein Tier, das nur ein Haar hat. Und das kann ChatGPT nicht, weil das meistens halt Fragen sind, wo du um die Ecke denken musst. Und das kann ChatGPT nicht, das kann eine LLM nicht, weil sie dazu nicht imstande ist, einen Kontext zu verwenden, sondern sie kann das immer nur face value, sie kann dir immer nur genau das geben, was du willst und kann nur das reproduzieren, was schon da ist, aber sie kann nicht in Kontext setzen. Und das ist der Punkt, wo KünstlerInnen wahrscheinlich immer einen Schritt voraus sein können, solange wir nicht diese Singularität erreichen, wo eine KI dann wirklich anfängt, selbst zu denken.
Du meinst also, eine KI könnte keinen so einen Twist schreiben wie bei Fight Club, dass der Typ die ganze Zeit mit sich selbst gesprochen hat?
Ich glaube schon, dass eine KI diesen Twist schreiben könnte, wenn du ihr sagst, dass sie den Twist schreiben soll. Sie könnte aber nicht, müsste mal ausprobieren. Nee, glaube ich aber eigentlich nicht, dass du ihr den Prompt gibst, so von wegen, schreib mir eine Geschichte über einen, ich weiß gar nicht, wie würde ich denn Fight Club zusammenfassen, über einen Mann. Schreib mir eine Geschichte und schreib am Ende einen unvorhergesehenen Twist. So. Ich weiß nicht, ob die KI das kann, weil dieser Twist ja auch voraussetzt, dass das vorher in der Geschichte irgendwie thematisiert wird. Einen Twist machst du ja nicht einfach nur des Twists willen, sondern streust du ja, wie auch bei Fight Club, Hinweise, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das kann die KI nicht, dieses in Kontext setzen. Aber wenn ich der KI jetzt schreiben würde und mache mir einen Twist wie bei Fight Club, dann würde es sie wahrscheinlich tun.
Ich glaube aber, durch dieses wie bei würde er 1:1 einfach denselben Twist machen und nicht quasi weiterdenken.
Ja.
Sie sagt immer so, bei Fight Club war es ja so, dann mache ich so, dass der Typ das alles nur geträumt hat. Weißt du schon, halt einfach irgendwas anderes daraus machen. Ich glaube, das könnte die nicht. Müsste man mal ausprobieren. Aber müsste ich wetten, würde ich sagen, nee, der macht das Gleiche, aber nicht was Ähnliches.
Eben, genau. Und das ist auch das, wo wir wieder beim Picasso sind. Ich kann mir antrainieren, wie Picasso zu zeichnen, aber ich bin eben nicht Picasso. Und die KI wird in dem Moment so gut Picasso, wie sie eben sein kann, aber bei mir wird halt immer ein Maxe drin stecken, weil ich vielleicht was anders machen würde, weil mir Technik X von Picasso nicht gefällt, zum Beispiel. Und das ist eben das Allerselbe wie mit dem Twist.
Wollen wir ein bisschen positiver werden, damit wir nicht nur bashen und kurz ansprechen, wann wir denn so ChatGPT und alles benutzen und uns darüber freuen, dass es das gibt?
Ja, können wir gerne machen. Ja. Es hat ja nicht nur Nachteile.
Ja, genau. Also, ihr habt ja schon gehört, ich nutze es gerne mal für Posts. Meistens ist das halt echt nichts, was bei rumkommt. Aber es löst zumindest dieses, heißt es, Blank Paper Problem?
Ja, es steht halt was da, ja.
Genau, du hast schon was da und dann musst du nur noch korrigieren.
Was je nachdem schwieriger sein kann, als es selbst zu schreiben, ja.
Das stimmt. Oftmals ist es auch so, dass ich den Prompt so lang schreibe, dass ich meinen Text eigentlich schon fast habe. Und direkt wieder aus dem Feld rauskopieren könnte. Aber dafür ist es gut, dass du zumindest schon mal was hast. Wenn du zum Beispiel ein Thema hast, lass es Party organisieren sein, dann sagst du dem, hey, worauf muss ich achten? Und dann macht er dir eine Liste mit so Sachen, die du vielleicht sogar vergessen hättest. Nee, das kann der richtig gut, weil der halt einfach alle Infos hat und die muss er nur noch rausprügeln. Und man selbst würde halt hoffen, so, hoffentlich habe ich nichts vergessen.
Ja.
Und halt Brainstormings, kreative Brainstormings wie Witze oder Wortspiele mit Namen und so, kannst du vergessen. Ich habe mal was ausprobiert. Gott, was war denn das? Ich wollte auch wieder was mit Robotern machen. Ja genau, also mir ein Wortspiel, einen Namen geben, eine Kombination aus dem Namen, lass mich lügen, Roboter und Barbara sein, ne?
Ja.
Dass er sowas macht wie Robarbara. Ne? Weißt schon, worauf ich hinaus sage, irgend sowas. Ja. Das checkt er nicht. Der hat dann immer den Namen hergenommen und einfach an den Roboter gesetzt. Also Barbara-Roboter oder Robot-Barbara oder Elektro-Barbara. Weißt schon, ja, diese Worte, die hat er nicht verschmelzen können.
Ich finde das gut, dann bleibst du noch lange genug einzigartig mit diesen Wortspielen. Gib mir ein Gefühl von Wärme und Kuscheligkeit.
Ja, und ich finde, das ist halt das, so, wo man sich vielleicht inspirieren lassen kann, dass man sagt, ja, machen wir mal eine Liste und dann denkt man weiter drauf rum, weil der packt es nicht. Und genau, für sowas nutze ich das, für so Listen oder halt für zwecks Organisation, wenn man zum Beispiel eine Rechnungsvorlage braucht, wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann sagt man, hey, machen wir mal eine Rechnungsvorlage und dann macht die wirklich alles rein mit Adresse, Name, an welche Stelle, Steuernummer, Rechnungsnummer, Kundennummer und was weiß ich. Super. Oder wenn du eine schwierige E-Mail schreiben musst oder du willst irgendwas kündigen, dann sagst du, hey, kündige mir mein Abo, bla bla, und dann schreibt er dir das und musst es nur noch kopieren und wo einfügen. So diese Kleinarbeiten, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte länger.
Ja.
Das funktioniert hervorragend. Oder habe ich jetzt neulich auch gemerkt, wenn ich so Grammatikfragen habe, wenn du dich da durch Foren liest, kriegst du bei einer Frage 10 Meinungen. Und zudem sagst du, hey, deutsche Grammatik, wie ist denn das mit der Kommaregelung? Zeig mir mal bitte Beispiele. Und dann kannst du reinschreiben, ja, ist das hier richtig? Dann sagt er dir, nee, das ist falsch, weil sowas funktioniert auch super und kann Autoren helfen.
Ja, und das finde ich in gewisser Weise in absolut in Ordnung. Also ich finde jetzt nicht, dass eine KI ein Korrektorat ersetzen sollte, weil da immer noch eine menschliche Komponente dran ist, aber solche...
Sorry, ganz kurz, dass du sagst, bevor du es vergisst, das ist auf jeden Fall gefährlich, weil manchmal macht ChatGPT Fehler und gibt es nicht zu. Und wenn du dann sagst, warum ist jetzt das richtig und das andere nicht, dann sagt er, ah, du hast recht. Deins ist auf jeden Fall falsch oder doch richtig. Man darf nicht alles für bare Münze nehmen und auf jeden Fall ist es da auch wichtig, als Mensch nochmal drüber zu gucken. Sorry.
Ja, also das ist ein gutes Beispiel dafür. Ein Korrektorat würde ich ChatGPT jetzt nicht zutrauen oder eine andere KI. Wir haben am Anfang gesagt, ChatGPT nehmen wir jetzt so ein bisschen stellvertretend für alle. Ich nutze ChatGPT wahnsinnig selten eigentlich, weil ich oftmals selbst über vieles nachdenke. Aber jetzt, wo du sagst, mach mir mal so eine Liste, könnte ich jetzt mal für den Urlaub dann ausprobieren im Herbst, mach mir mal eine Liste, ich fliege da und dahin. An was muss ich denken? Finde ich gar nicht so doof. Jetzt fällt mir gerade ein, Martin, ich sollte vielleicht mal meinen Reisepass angucken, ob ich da nicht einen neuen beantragen muss. Aber ich glaube, der ist noch bis 2025 gültig. Okay, KI. Wofür ich KI... Willst du was sagen?
Nee, es kam nur viel Luft aus meiner Nase.
Ich nutze KI manchmal für die Arbeit, ne? Wenn ich dann, keine Ahnung, irgendeinen technischen Artikel schreibe und sage der KI, erklär mir mal Umstand XY relativ einfach. Da helfe ich mir gerne auf die Sprünge, um das auch einfacher wiedergeben zu können für die Leute, die den Artikel dann lesen. Beim Schreiben hat es mir geholfen, jetzt bei meinem Horrorroman, an dem ich arbeite momentan, The Diary of Frederick Aschenbrenner, das spielt 1916, also während des Ersten Weltkrieges. Und da habe ich mir zum Beispiel helfen lassen, welche Schiffe zum Beispiel von wo in Deutschland an die Ostküste der USA gefahren sind. Ne? Dann kam dann die SS George Washington raus und sowas. Das habe ich kurz gegengeprüft, den Fakt, und habe das dann verwendet. Dahingehend nimmt mir ChatGPT schon Arbeit ab. Oder was ich auch mache, die Hauptfigur war im Krieg, ist ein Fahnenflüchtiger. Das habe ich ihr alles gefüttert, ChatGPT. Ich habe gesagt, hey, mein Buch soll sich strukturell so an Lovecraft-Horror orientieren und ich würde gern so Monster im Stil von H.R. Geiger, der hatte unter anderem das Alien, den Xenomorph für die Alien-Filme kreiert. Ich möchte gerne Monster in dem Stil haben und meine Hauptfigur hat die und die Probleme. Was könnte denn dabei rauskommen? Und da kann man sich gut inspirieren lassen. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil da nutzt man die KI ja zum Brainstormen, fürs Gedankenpingpong. Wenn jemand jetzt zum Beispiel keine Schreibgruppe hat oder einfach sich auf neue Ideen bringen will, sind solche LLMs absolut vollkommen in Ordnung. Sie sind ja nicht generativ, sie bringen einen nur auf Ideen und das ist in Ordnung. Weil wenn ich mit dir, Martin, drüber spreche, sag mir doch mal, ich habe hier einen Soldat aus dem Ersten Weltkrieg und der leidet unter Verfolgungswahn und der wird einen Albtraum haben, worüber könnte der denn träumen? Dann würden wir da vermutlich auch auf coole Sachen kommen, aber warum soll ich nicht ChatGPT fragen und der spuckt mir dann auch ein paar coole Ideen raus. Also dahingehend finde ich KI vollkommen in Ordnung, sich da mit selbst auf Touren zu bringen sozusagen.
Das ist so ein Ding, kann ich mit Stolz von mir behaupten, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich so stolz darauf sein kann. Aber ich bin ja so einer, ich spiele gerne mit Sprache, ich spiele gerne mit Twists, mit Gedanken und so. Alles immer so ein bisschen spielerisch, ne? Wer mich kennt, der denkt sich so, ich war auch immer beim Fußball früher so, ich konnte nicht nur mal aufs Tor zu laufen und ein Tor schießen, ob jetzt im echten Fußball oder bei FIFA, bei mir musste es immer cool sein. Ne?
Ja.
Und die KI könnte mir niemals den Twist vorgeben, weil dann kann ich den nicht nehmen, weil ich muss da drauf kommen. Und ich rede noch zu wenig mit, also ich rede auch gerne mit meiner Freundin oder in der Schreibgruppe und sage, ey, wie könnte man dieses und jenes machen? Und wenn mir dann jemand vorgibt, wie es funktionieren würde, dann kann ich das nicht mehr nehmen. Auch wenn die Idee gut ist, weil es nicht von mir kommt. Man kann mir vielleicht die Wege dahin sagen.
Mhm.
Aber niemals diesen einen Teil, der im Kopf explodiert. Ne? Das ist mein Anspruch. Alles andere, klar, wie du sagst, kann man schon mal eingeben und brainstormen oder so. Aber dieser Funken, dieses Etwas, das muss immer von mir kommen. Das, auch wenn es die KI könnte, ich könnte es nicht nehmen.
Also ich meine, ich hab das gemacht bei ChatGPT, aber ich habe, glaube ich, da auch nichts genommen, was tatsächlich jetzt im Buch gelandet wäre. Das war mehr so, ich habe hier eine erste Idee. ChatGPT, sag doch mal, was könnte denn? Da ist, glaube ich, nichts von hängen geblieben. Und ich würde auch ChatGPT nicht befragen, bei den Polis-Chroniken oder so. Vielleicht irgendwie sowas wie, hatten Leute im Mittelalter Hosentaschen? Ne? Solche Sachen, die ich recherchieren muss, die würde ich vielleicht ChatGPT fragen und würde das dann nochmal gegenprüfen, weil das einfach einfacher ist, als sich da selbst durch Seiten von Google-Suche durchzuwühlen und durch Links durchzuwühlen. Sowas würde ich machen, aber mir jetzt Ideen vorgeben für Figuren oder, wie du eben sagst, Twists oder irgendwas, da habe ich auch keinen Bock drauf. Da will ich auch stolz auf mich sein. Oder halt zumindest stolz auf uns sein, wenn wir jetzt zusammen auf eine Idee kommen würden. So, weil das ist diese menschliche Komponente, die zumindest ich an Geschichten zu wertschätzen weiß, wenn mich denn eine Geschichte überrascht und ich verstehe, was der Autor oder die Autorin gemacht hat, um mich so zu überraschen.
Ich habe hier noch einen anderen Artikel, den einen habe ich ja schon erwähnt, dass der ganz nett zu lesen ist, weil es halt auch um Stil und solche Sachen geht. Der heißt, wie liest sich ein KI-generierter Roman? Und einen vom Goethe-Institut gibt es da auch und da ist ganz wichtig ein Zitat drinnen. Ich gucke mal kurz nochmal rein, von wem. Das ist wichtig, warte, weil der macht eine Ansage und da frage ich mich, ob die, weiß schon, wie sehr dieser Satz altern wird.
Okay.
Und zwar nicht wie sehr, sondern wie dieser altern wird. Ich zitiere jetzt mal den Artikel. Ich gehe davon aus, dass es rechtens ist. Wir verlinken ihn ja.
Ja, Zitatrecht ist immer auf unserer Seite.
Und zwar steht hier, Holger Volland, Vice President der Frankfurter Buchmesse, ist überzeugt, dass sich die Verlage von KI vor allem Effizienzsteigerungen, aber auch Chancen in neuen Geschäftsfeldern erwarten. Doch er gibt zu bedenken, es wird allerdings eine Herausforderung, neue Technologien so zu integrieren, dass dabei die kulturellen Besonderheiten des Verlagsmarktes berücksichtigt werden. Obacht, die Besonderheit dieses Marktes ist nun einmal die menschliche Kreativität. Mhm. Auf der Aktionärsversammlung eines an der Börse notierten Verlags fragte ein Aktionär, weshalb denn der Verlag nicht auch so etwas wie Harry Potter im Angebot habe. Damit lasse sich doch Geld verdienen. Und dann doch keine KI der Welt kommt auf die Idee, einen Jungen auf ein Zauberinternat zu schicken und ihn dort einen Kampf um Gut und Böse und sein eigenes Leben führen zu lassen. Die Maschine kann bis dato nur erkennen, was bereits da ist oder in der Luft liegt. Sie kann Trends ermitteln oder beliebte Farben für Buchumschläge. Sie kann Trends ermitteln, ja genau. Und für die Bücher aber schreiben Menschen für Menschen. Aber genau, das haben wir auch schon so ein bisschen eruiert. Aber das Wichtige ist, was der Mensch da eben sagt. Es wird allerdings eine Herausforderung, neue Technologien so zu integrieren, dass dabei die kulturellen Besonderheiten des Verlagsmarkts berücksichtigt werden. Da ist die Frage, wie deep man da reingehen möchte. Aber man könnte jetzt natürlich auch sowas sagen, wie wenn man ganz, ganz ultra ehrlich ist und man möchte sagen, ja, dieser Buchmarkt und dieser Respekt für die Kunst, das funktioniert weiterhin nur, wenn man KI weglässt.
Ja.
Könnte man.
Ja, ich denke halt einfach, dass es bei den AutorInnen immer die geben wird, wie wir, die sagen, na, wir wollen keine KI haben und wir wollen das alles selbst machen. Und welche wie diese brasilianische Buchproduzentin, die sagt, ich will damit Geld verdienen. Und ich glaube, bei den AutorInnen wird es wahrscheinlich weitestgehend auf diese beiden Typen hinauslaufen. Aber das Problem, in Anführungszeichen, von Verlagen ist ja, die sind ja, wie soll ich sagen, der Hub sozusagen zwischen den AutorInnen und den LeserInnen. Und wenn ein Verlag, der will Geld machen, und das ist gar nicht verwerflich, und die werden, wie wir am Anfang der Folge gesagt haben, die werden immer den Weg mit dem, den Weg nehmen, wo sie am wenigsten Geld für ausgeben müssen. Und das werden KI-Übersetzungen sein, das werden KI-Cover sein, das wird vielleicht sogar KI-Lektorat sein. Wobei ich dir sagen kann, KI-Lektorat, ich bin in meinem Job sowas von sicher, das wird mir das, was ich da lektoriere, das wird niemals eine KI lektorieren können. Und auf diesem Hügel sterbe ich. Da könnt ihr mich zitieren.
Das sagen die Artikel übrigens auch, dass Lektorat und das KI unterstützen kann, aber dir kein Lektorat abnehmen kann.
Nee, kann sie auch nicht. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, finde ich ganz spannend. Um den Gedanken zu Ende zu führen, Verlage werden immer den Weg des geringsten Geldes gehen und die werden das dann einfach wahrscheinlich verwässern. Und du hast es vorhin erwähnt, es kann sein, dass dann Self-Publishing dadurch vielleicht gestärkt wird, weil Leute eben sagen, nee, ich möchte nicht, dass nur mein Buch ein KI-Cover bekommt. Anderen wird es egal sein. Und es wird aber immer die geben, die sagen, nein, ich will keine KI in jeglicher Art und Weise in und um mein Buch herum haben. Und das Gesellschaftliche, klar, wir können nicht voraussagen, wie sich die Gesellschaft schlussendlich verändern wird in Zukunft. Aber Verlage werden da eine wichtige Rolle spielen, weil das merkt man jetzt schon, viele Verlage setzen auf KI-Übersetzungen oder setzen auf KI-Cover, obwohl das gar nicht so geil ist. KI wird sich da vermutlich auch noch besser werden, logisch. Aber da ist einfach der Kapitalismus. Da steht Kapitalismus gegen Kreativität. Das ist, und beides muss irgendwie vereinbar sein. Und für die einen, die dann sagen, nö, ja, dann soll die halt mein Buch raushauen, solange ich Geld damit verdiene, die werden bei den Verlagen bleiben. Und die sagen, nö, ich will nicht Geld verdienen, also Big Money verdienen, vielleicht schon irgendwann, aber in erster Linie steht die Kunst in Anführungszeichen im Vordergrund, die werden in Self-Publishing bleiben.
Punkt.
Punkt. Ich würde trotzdem jetzt gerne, weil du es angeschnitten hast, ja. Und ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn die Folge ein bisschen länger wird, weil das Thema ist wichtig. KI im Lektorat. Hast du denn, Martin, hast du Bedenken, dass KI im Lektorat deinen Job abnehmen könnte?
Nein, aus den genannten Gründen. Einfach, dass KI Texte schreiben und bauen kann, aber sie kann sie nicht verstehen. Das geht so auch wieder in das Spielerische und in die Twists etc. Und wenn du zu einer KI sagst, schreib mir 10 Redewendungen auf, dann schreibt die dir 10 Redewendungen auf oder Sprichwörter, einfach weil die Bibliothek voll von denen ist. Mhm. Aber deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass er weiß, was das bedeutet. Ne? KI weiß nicht, was Sachen bedeuten.
Ja.
Und bei Büchern muss man oft wissen, was Dinge bedeuten, wo sie hinführen etc. Und weil eine KI einfach nicht interpretieren kann, sich nicht reinfühlen kann in Figuren, kann sie deswegen auch nicht lektorieren. Jetzt nur ganz kurz gesagt, ohne viel drüber nachgedacht zu haben, aber so das Spontane, was mir dazu einfällt. Eine KI kann dir sagen, kann eine traurige Person beschreiben, aber nicht, weil sie halt jemals eine traurige Person gesehen hat, sondern weil man ihr gesagt hat, wie eine Person traurig ist. Und man kann eine KI auch falsch füttern und dann freut sich vielleicht plötzlich jemand, ne, hat ein breites Lächeln, obwohl sie weinen sollte oder irgendwie sowas. Mhm. Ich möchte damit sagen, sie kann es eben nicht lektorieren, weil für ein Lektorat brauchst du Verständnis und ja, kein, weiß ich nicht, kein auswendig lernen.
Ich würde gern 2 Beispiele nennen, Martin, warum KI kein Lektorat übernehmen wird, in absehbarer Zeit zumindest. Das eine ist eins direkt am Text und eines ist was, wo ich Struktur quasi erkläre, wo eine KI niemals drauf kommen würde. Okay, Beispiel Nummer 1. Ich sitze gerade an einem Lektorat von mehreren Kurzgeschichten für die nächste Kurzgeschichten-Anthologie von TBR und folgende Kurzgeschichte von einer Autorin, die da mitmacht, die Sarah übrigens, hallo Sarah. Diese Kurzgeschichte ist von Sarah, die kennt ihr aus der Folge mit den, wo wir über das Lektorieren gesprochen haben, die hieß was mit an Büchern riechen, die Folge. Und zwar ist ihr erster Satz in dieser Geschichte, ein dumpfes Geräusch ließ Dan hochschrecken. Und ich habe dumpfes Geräusch mit einer Notiz versehen, Martin, und diese Notiz lese ich jetzt vor. Die Notiz lautet wie folgt. Hier würde sich anstatt dumpfes Geräusch Lautmalerei anbieten. Fump zum Beispiel. Ne? Wenn du so eine Bügelflasche aufmachst, dann macht die Fump. Und dann geht die Notiz weiter. Zukunftsmaxe hier. Ich bin dann nochmal zurückgekehrt zu diesem zu dieser Notiz. Mir ist das dumpfe Geräusch nicht klar. Ich dachte erst an den Bügelverschluss einer Bierflasche, die Fump machen, wenn man sie öffnet. Budweiser öffnet man wahrscheinlich aber mit einem Drehverschluss. Es geht dann um eine Budweiser-Flasche und amerikanische Bierflaschen haben meistens einen Drehverschluss, weswegen es vermutlich eher ein Zischen ist. Wenn du aufs Abstellen einer Flasche abzielst, ginge vielleicht auch ein Klonk oder ein Padonk. Und jetzt sag du mir, ob eine KI das darauf käme.
Ja, das ist aus den Gründen, die ich genannt habe, glaube ich nicht, dass eine KI darauf käme, weil sie nur darauf kommen kann, was du ihr sagst. Wenn du hinschreiben würdest, keine Ahnung, du stellst eine Flasche ab und sie macht ein Geräusch, dann wird er nach Geräuschen suchen. Aber wenn du nur hinschreibst, die Person stellt eine Flasche ab, dann denkt er gar nicht daran, dass das ein Geräusch macht. Aber du hast daran gedacht,
dass du
eben auch ein Geräusch einbauen kannst, weil es das Ganze lebendiger macht. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, nein, das kann eine KI ihm nicht beurteilen.
Und um das Ganze mal in einen größeren Kontext zu setzen, das zweite Beispiel, das halte ich relativ kurz. Ich habe die Woche ein Drehbuch lektoriert und dieses Drehbuch war sehr gut. Das war wirklich, da habe ich mir die Finger danach geleckt, Martin, das war wirklich good stuff. Und ich habe dann mit der Kundin gesprochen über dieses Drehbuch und habe dann gesagt und wusste dann, dass dieses Drehbuch quasi entstanden ist auf Basis eines ihrer Romane. Und dann haben wir festgestellt, okay, damit das in ein Drehbuch passt, die ja ziemlich tight sind, da musst du ja ziemlich viel weglassen im Vergleich zu einem Buch, sind da halt hier und da Diskrepanzen entstanden bei der Hauptfigur, die dann auf einmal unsympathisch war, die im Buch drin sind, die aber beim Drehbuch rausgefallen sind. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, das Drehbuch anstatt mit zwei Hauptfiguren zu schreiben, nur mit einer Hauptfigur zu schreiben, damit die mehr Platz hat für ihre inneren Dämonen, damit die einfach nahbarer wird. Das heißt, das Buch hat zwei Hauptfiguren, das Drehbuch hätte im besten Fall strukturell eine Hauptfigur, weil dann alles viel besser, nochmal besser zusammengeht. Und das ist auch was KI nicht leisten kann. Das ist dieses kontextuelle Denken. Und das ist auch das, was ich immer meine, wenn ich sage, Lektorate sind wie Rätsel. Du musst dieses Lektorat machen, inhaltlich, und musst verstehen, was da passiert, wie was zusammenhängt, aber wo eventuell Baustellen sind, die du halt zumachen musst. Und das kann eine KI nicht leisten, weil jeder Text, jedes Buch, jede Kurzgeschichte, jede Novelle, jedes Gedicht, jedes Drehbuch hat eine unterschiedliche Zielgruppe, hat ein unterschiedliches Genre, hat eine unterschiedliche Struktur. Und das ist so abstrakt und brainy, dass eine KI das nicht leisten kann.
Das ist, finde ich, ein gutes und wichtiges Beispiel, dass eine KI sowas nicht erkennt. Die sagt nicht plötzlich, hey, an dieser Stelle wäre doch eigentlich aus diesen und jenem Gründen das und das besser. Sondern wenn du dir der sagen würdest, mach mal das Buch besser, dann weiß ich gar nicht, was sie dir sagen würde.
Keine Ahnung.
Ja, dann würde er nicht plötzlich sagen, mach zwei Stränge draus und hier und da ist Joe da und da, lass ihn doch lieber dieses und jenes tun, sondern der würde wahrscheinlich vermutlich antworten mit, dein Roman ist gut strukturiert, du arbeitest mit vielen Dialogen, achte auf deine Grammatik oder sowas. Ne? Also irgendwas, wo du nicht interpretieren musst. Der schafft die nächste höhere Ebene einfach nicht.
Genau, und dann ist es ja nochmal was anderes, wenn du das jetzt lektoriert hättest, hättest du vermutlich ganz andere Sachen gefunden oder auf andere Sachen geachtet. Kommt ja auch noch dazu.
Das stimmt.
Um die ganze Sache zu einem runden Schluss zu bringen, ein Appell an uns alle Schreibenden da draußen, wir dürfen uns unsere Zunft nicht von KI wegnehmen lassen. Es wird Leute geben wie diese Buchproduzentin, die immer mit Geld, mit Büchern oder Geschichten Geld machen wollen, sei es ein Buch, sei es eine Serie, sei es ein Film. KI wird das irgendwann leisten können. Aber wir müssen und werden besser sein als irgendein Computer, weil wir Menschen sind, weil wir viel, wie soll ich sagen, viel inspirativer rangehen, weil wir viel bessere Geschichten schreiben können, anstatt x Sachen zu reproduzieren. Wir haben Inspiration, wir können den Kontext setzen, wir haben Kreativität und all das hat keine KI, das hat keine LLM, das hat keinen Computer. Wir werden immer besser sein, wir müssen es nur wollen.
Es gibt einen, ich glaube, das war ein Tweet, einen berühmten, ich weiß nicht, ich kann ihn nicht eins zu eins wiedergeben, aber es ging ungefähr so wie, jetzt ist die Technik da etc., aber sie nimmt mir das weg, was mir Spaß macht und meine Wäsche muss ich trotzdem immer noch selbst waschen. Warum nicht andersrum? Und genau andersrum nutze ich das nämlich. Ich nutze das alles so, dass ich halt viel mehr Spaß an den Sachen habe, die ich sowieso machen möchte. Und die KI ist mein Assistent. Genau, deswegen, wenn ich Geschichten schreibe, wenn ich mir was ausdenke, dann halt immer erfreie ich Hilfestellung, aber nicht nehme mir die kreative Arbeit ab. Ja, genau, so behandle ich das auch. Ich sage nicht, hey, das ist pfui, das ist der Teufel, der dafür sorgt, dass ich jetzt plötzlich nur noch die doofen Aufgaben auf Arbeit oder zu Hause mache, sondern nee, das ist ein Werkzeug. Und ich habe meinen Werkzeugkasten und das Ding kann ja wirklich vieles. Mhm. Und so soll ist, finde ich, für mich zumindest der richtige Umgang damit. Und dann macht es auch Spaß. Und ich habe keine Angst davor, weil ich das mich damit auseinandergesetzt habe, ja, und es durchschaut habe, etc. Und ja, deswegen nutze ich das Teil, wo ich kann. Nutze es aber nicht so, dass es mich ersetzt. Weil erstens will ich mich nicht ersetzen lassen und kann es mich auch nicht ersetzen. So selbstbewusst bin ich. Aber man sollte es nicht verteufeln. Man sollte jetzt nicht sagen, pfui, KI, vor 40 Jahren haben wir es auch nicht gebraucht. Ja, aus den Gründen, die wir halt im Laufe der Folge eruiert haben.
KI wird nicht verschwinden, wir müssen aber wissen, wie und wofür wir es einsetzen.
Ja, damit verabschieden wir uns, glaube ich. Es gab einen ganz guten Überblick. Es hatte alles so ein bisschen so einen negativen Unterton, finde ich manchmal.
Ja, es ist ja auch nicht ganz einfach. Dieses Thema ist wahnsinnig komplex und das zu überreißen ist schwierig, auch in einer, weiß gar nicht, über einstündigen Podcast-Folge. Deswegen können wir nur anreißen, KI ist nicht schlecht, sie kann für Schlechtes genutzt werden, aber da liegt es dann am Menschen.
Ja, genau. Deswegen überlegt euch, wie ihr es einsetzt. Ich sag's euch, wenn ihr eine Bewerbung schreiben müsst, und Bewerbung schreiben ist ja so ein Ding, scheißegal, wie kreativ man ist, das ist nicht einfach. Nee. Und zu dem Ding sagst du, ey, ich bewerbe mich auf eine Stelle als Architekt und dann weiß der nämlich, ah ja, Architekten müssen das und das mitbringen und dann haut er das rein. Dann hast du schon mal einen guten Start und so. Das ist echt hilfreich für so erste Anfänge und so an Texten. Ja. Deswegen finde ich gut. Und gut finde ich auch, wann die nächste Folge kommt, Maxi. Wann kommt die?
Die kommt am 4. September.
Am 4. September, dann schreibt uns doch mal bis dahin, was ihr von KI haltet. Aber unterscheidet gerne, wie ihr sie privat einsetzt für den Alltag oder aber wie ihr das ums Buch herum findet. Sind wir auch gespannt darauf. Ansonsten hören und lesen wir uns beim nächsten Mal und freuen uns natürlich auf euer Feedback, dass ihr auch von der KI schreiben lassen könnt, wenn ihr die Worte nicht findet.
Jo. Jetzt kommt die Anekdote. Martin, du weißt ja, dass ich im Oktober werde ich nach Japan fliegen wieder und ich hab großen Bock.
Und der Neid ist groß.
Ja, ich kann dir diesen Neid nicht absprechen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir fliegen diesmal nicht nur nach Tokio, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, sondern wir werden auch Kyoto angucken. Und Osaka, das gehört zusammen, so wie Nürnberg und Fürth. und da gibt es die
10 Abonnenten plötzlich weniger. Ja.
Da gibt es die Universal Studios. Die haben ja diese Parks auf der ganzen Welt. Und einen gibt es in Kyoto. Und da gibt es eine Super Mario World. Und zwar ist da alles halt nach Super Mario aufgebaut. Du kannst unter so Blöcke springen. Alles sieht halt aus wie in einem Videospiel sozusagen. Und ich sag's dir, wenn ich das betrete und wir werden jetzt dann in einer Stunde die Tickets buchen, mein Kind, ich von vor 30 Jahren, es würde einfach sterben und aufstehen und nochmal sterben und wieder erweckt werden und nochmal sterben, weil das einfach, Super Mario war einfach mein Leben als Kind. Das wird komplett surreal, da werde ich heiß und kalt schwitzen, das sage ich dir.
Das ist so ein Ding, da hätte ich auch ultra Bock drauf, weil Super Mario habe ich auch so oft gespielt, auch auf der Super Nintendo. Und ich habe mir immer so Speedrunner angeschaut auf YouTube. Ja. Und ich sag's dir, bei dem Super Mario World für Super Nintendo, ne, mit dem Yoshi auf dem Cover, wo er drauf sitzt, die zweite Level habe ich sogar schneller gemacht als einer von diesen Speedrunnern. So habe ich das reingesuchtet.
Das ist eine Ansage.
Heute würde ich das nicht mehr schaffen, aber ich war damals 2 Sekunden schneller. und auf diesen, ich nenne es mal Freizeitpark, hätte ich voll Bock drauf. Und Japan ist ja voll dieser Dinger, vor allem so diese One-Piece-Cafés, One-Piece-Gym und was ich da alles sehe. Und es gibt es hier irgendwie zu jedem Manga. Manchmal frage ich mich, wie groß Japan eigentlich ist.
Das sind oftmals auch so Pop-Up-Stores, also so Pop-Up-Cafés, die halt nur eine bestimmte Zeit da sind. Aber du hast mit One Piece da was Gutes angesprochen und ich habe die Woche einen Post von jemandem gesehen. Anscheinend, und jetzt halte dich fest, Martin, anscheinend haben die in den Universal Studios dieses Grabmal von Ace und Whitebeard quasi nachgebaut. Und ich habe das Bild gesehen. Und ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Und wenn das in diesen Universal Studios steht, in Kyoto, und ich weiß nicht, ob Tokio sein eigenes Universal Studio hat, ich glaube nicht, dann werde ich da hingehen und dann wird mein Erwachsenen-Ich sterben und auferwecken und sterben und nochmal auferweckt werden und wieder sterben.
Legst du Blumen hin?
Ich werde auf jeden Fall Tränen hinlegen.